Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Notre Dame in Flammen, der Dachstuhl brannte lichterloh. Vor genau einem Jahr haben uns die Bilder der brennenden Kathedrale erschreckt und verstört. Als dann die Flammen gelöscht waren, blickte Emmanuel Macron mit einem Versprechen präsidial nach vorne.
Wir werden Notre Dame wieder aufbauen, noch schöner, als sie es war. Und ich will, dass sie in 5 Jahren wieder aufgebaut ist. Wir können das.
Ein Jahr ist inzwischen vergangen. Und was ist bisher geschehen? Was wird geschehen? Darüber werde ich gleich mit der ehemaligen Dombaumeisterin des Kölner Doms sprechen, Barbara Schock-Werner. Barbara Junge und Ulrike Winkelmann, diese beiden Journalistinnen, werden als Doppelspitze die Tageszeitung Taz führen. Sie werden uns sagen, welche Pläne sie haben, welche Baustellen zu bearbeiten sind. Und dann geht's auch um die besten Sprüche aller Zeiten. Ein Hörspiel von Michel Descartes, das wir hier im Deutschlandfunk Kultur morgen senden werden. Was es mit diesem Konversationsstück für außerirdische Intelligenz auf sich hat, wird uns der Autor Descartes erklären. Notre-Dame de Paris, die frühgotische Bischofskirche, ist das Wahrzeichen von Paris, im historischen Zentrum auf der Île de la Cité gelegen. Ein Bau mit monumentalen Ausmaßen, 5 Schiffe, 130 Meter lang, 35 Meter hoch. Vor einem Jahr die schlimme Nachricht und dann die schlimmen Bilder, der Dachstuhl von Notre-Dame in Flammen, die Schäden immens. Über den Stand der Planungen und den Stand der eingeleiteten Arbeiten möchte ich nur mit Barbara Schock-Werner sprechen. Sie ist Architektin, Denkmalpflegerin und war bis 2012 Dombaumeisterin des Kölner Doms. Sie koordiniert die deutsche Hilfe für den Wiederaufbau von Notre Dame. Frau Schock-Werner, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wir haben am Anfang unserer Sendung es gehört, Emmanuel Macron hat unmittelbar nach dem Brand, also vor einem Jahr, gesagt, in 5 Jahren könne der Dom wieder aufgebaut werden. Ein Jahr ist jetzt vergangen. Wie sieht es denn aus der Baustelle aus?
Ja, der Wiederaufbau ist noch ein ganzes Stück weg. Man ist immer noch mit Sicherungsarbeiten zugange und das nicht etwa, weil die Kollegen da nichts getan haben, sondern weil es ganz schwierig ist. Der Architekt Villeneuve hat sozusagen erstmal den Bau gesichert, Stützen, die einzustürzen drohten, mit Korsetten umgeben, alle Obergartenfenster ausgebaut, damit die Fensteröffnungen versteift werden konnten und dann schwere Holzleimkonstruktionen darauf gelegt, weil er die Auflast brauchte, um das Ganze wenigstens ein bisschen zu stabilisieren.
Ist denn die Gefahr von Teileinstürzen gebannt?
Nein, das Hauptproblem bis zum jetzigen Moment ist immer noch das Restaurierungsgerüst von dem oder von diesen Arbeiten, an diesem ja wohl der Brand ausgegangen ist, das im Brand total verformt worden ist, auch auf die Gewölbe gesunken ist, in sich verschweißt worden ist, sodass man es nicht mehr einfach auseinandernehmen kann und dazu noch mit Blei belastet ist. Und im Moment wird wirklich intensiv, aber mit aller Vorsicht daran gearbeitet, dieses Gerüst abzubauen, wobei vor jedem Sägeschnitt, man muss die Teile jetzt zersägen, man kann die nicht auseinanderschrauben, erstmal die Oberfläche gesichert werden muss, dass nicht neuer Bleistaub frei wird. Dazu kommt, im Moment habe ich gesagt, dass die Baustelle stillgelegt ist, wegen Corona und wohl auch bis Mitte Mai noch stillgelegt sein wird, weil das ja in Paris sehr streng ist. Also das mit den 5 Jahren wird immer schwieriger.
Ist denn im Prinzip geklärt, wie das handwerklich gemacht werden kann, die Restaurierung, oder streiten da auch noch die Gelehrten?
Ja, das ist in Frankreich nicht so klar, wer eigentlich was zu sagen hat. Der Architekt Villeneuve möchte mit Recht einen Holzdachstuhl wiederhaben, einen eichernen, weil er mit Recht sagt, er braucht die Auflast auf den Wänden. So eine gotische Kathedrale ist ja etwas, was im Gleichgewicht steht. Und die Strebebögen sind dazu da, das zu halten. Und wenn die Last von oben fehlt, dann ist eben ein Gleichgewicht nicht mehr da. Deshalb möchte er wieder einen schweren, hölzernen Dachstuhl. Ein Stahldachstuhl wäre viel zu leicht. Man müsste den dann künstlich irgendwie beschweren. Was nicht geklärt ist, ist tatsächlich, wie wird der Vierungsturm aussehen. Da gibt es noch heftige Diskussionen zwischen neuen futuristischen Formen, Kristall, Edelstahl, Laserdinger, Glasdächer sind vorgeschlagen. Das meiste davon ist überhaupt nicht realisierbar oder macht gar keinen Sinn. Aber das ist etwas, was die Franzosen natürlich auch selber entscheiden müssen. Wollen sie nun einen modernen Vierungsturm oder wofür die Fachleute oder wozu die Fachleute neigen, doch lieber den alten rekonstruieren oder etwas, was dem alten doch so nah wie möglich ist.
Ich hatte es gesagt, Frau Schock-Werner, Sie koordinieren die deutsche Hilfe für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Welche Anfragen sind vielleicht schon gekommen? Welche Ideen haben Sie?
Also wir haben eine sehr gute Idee entwickelt, die wir auch in Frankreich vorgetragen haben, die wohl jetzt so langsam auf gute Resonanz steht. Und wenn wir Glück haben, auch ich Glück habe, dann gibt es in den nächsten Tagen, so wurde mir gesagt, eine deutsch-französische offizielle Erklärung darüber, der ich natürlich nicht vorgreifen darf und möchte. Im Moment, da ja noch nicht wieder aufgebaut wird, ist auch eine Wiederaufbauhilfe gar nicht möglich. Also ein Teil meiner Aufgabe war auch all die Leute, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben zu helfen, zu sagen, vielen herzlichen Dank, aber im Moment geht das noch nicht. Aber wir haben eine ganz gute Idee, wo Deutschland helfen könnte, ohne da einzugreifen an Ort und Stelle. Und ich hoffe und bin langsam ganz sicher, dass das auch klappt.
Im Prinzip gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder gehen deutsche Restauratoren auch nach Paris und helfen mit ihren Spezialtechniken. Oder aber, Sie hatten es gesagt, Fenster wurden ausgebaut. Kann man sich ja vorstellen, die kann man wahrscheinlich ohne allzu großen Aufwand auch transportieren. Die könnte man ja auch in Deutschland unter Umständen restaurieren und wieder zurückbringen.
In diese Richtung gehen die Überlegungen im Moment.
Insgesamt sind Sie aber optimistisch, dass auch wenn die 5 Jahre nicht eingehalten werden, aber dass es dann doch jetzt zügig vorangeht, wenn denn die Corona-Krise und die Auswirkungen dann vorbei sind.
Ja, es ist natürlich, es bleibt immer noch das Allgegenproblem, das allgegenwärtige Bleistaub. Das Gebäude ist viel zu nass. Der eine französische Kollege meinte, dauert 10 Jahre, bis die Mauern wieder trocken sind und. Es sind also noch viele Detailprobleme zu lösen. Aber der französische Kollege Philippe Villeneuve macht sehr, sehr gute Arbeit und letztendlich wird das natürlich gelingen.
Und dann natürlich das ganz große Thema auch die Orgel, die restauriert werden muss.
Ja, weil sich auch innerhalb der Orgelpfeifen dieser Bleistau befindet und natürlich deshalb alle die Pfeifen auch innen gereinigt werden müssen. Zuerst hatte man gehofft, die ist ja nicht brandgeschädigt im eigentlichen Sinn. Man baut sie in so einen Kasten, solange gearbeitet wird. Aber es hat sich doch herausgestellt, dass sie ganz auseinandergenommen werden muss und restauriert. Und auch das wird längere Zeit dauern.
Barbara Schock-Werner, die ehemalige Dombaumeisterin des Kölner Doms. Sie koordiniert die deutsche Hilfe für den Wiederaufbau von Notre Dame. Und Sie haben es angekündigt, da gibt es unter Umständen in wenigen Tagen auch so einen deutsch-französischen Plan, der offiziell vorgestellt werden wird. Frau Schock-Werner, Dankeschön.
Bitteschön. Schönen Abend.
Neue Diskussion um die Ruhr-Triennale und die israelfeindliche Boykottbewegung BDS. Vor 2 Jahren schon gab es heftige Proteste gegen die damals neue Intendantin Stephanie Karp. Sie hatte die Band Young Fathers eingeladen, die mit dem BDS sympathisierte. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und einige weitere hohe Politiker sagten daraufhin ihre Teilnahme an Veranstaltungen des Festivals ab. Nun gibt es wieder eine Debatte, diesmal um den Eröffnungsredner der Ruhr-Triennale, den aus Kamerun stammenden Historiker und Politologen Achille Mbembe. Er ist einer der führenden Denker des Postkolonialismus. Stefan Keim fasst den aktuellen Stand zusammen.
Wie teilen wir die Welt? Das ist die große Frage, mit der sich Achille Mbembe beschäftigt, auch in einer Rede, die er vor knapp einem Jahr an der Universität zu Köln hielt.
Many are wondering, how should we inhabit it differently or anew and share it as equitably as possible among all its inhabitants, humans and non-humans?
Es geht Mbembe um eine neue Weltordnung. Er kritisiert die große Machtkonzentration der global agierenden Firmen und dass europäische Staaten in diktatorisch geführten Ländern Lager finanzieren, um die Migration aus Afrika zu unterbinden. Mbembe lehrt an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, in der viele Gegner der Apartheid studiert haben. Er verlangt, direkt in die afrikanische Infrastruktur zu investieren, in die Wasserversorgung und die Verkehrswege, damit sich die Menschen in ihrer Heimat ein besseres Leben aufbauen können und nicht fliehen müssen.
That is how the future will be brought back and no African will want to leave or end in a place where they know nobody, where nobody is waiting for them and where they are not welcome.
Mbembe verweist darauf, dass diese Strategie nicht nur gut für Afrika wäre, sondern auch für Europa, das sich auf Dauer mit noch so hohen Grenzmauern nicht wehren könne. Schließlich wachse die afrikanische Bevölkerung sehr schnell. Die einzige Möglichkeit gegen die Armutsmigration wäre ein neuer Völkermord. Mbembe stellt sein Publikum vor zwei Alternativen. Die eine wäre die zynische Unterstützung einer Politik, die einen neuen Genozid in Kauf nimmt. Die andere eine internationale Zusammenarbeit, um die Ressourcen des Planeten gerecht zu verteilen.
The choice, it seems to me, is clear and I'll end there. It is between cynically embracing the full consequences of a creeping paragenocidal policy or imagining together different ways of reorganizing the world.
Mit seinen Thesen passt Achille Mbembe ideal zum Programm der Ruhrtriennale, die sich in der dreijährigen Intendanz von Stefanie Karp mit den Folgen des Kolonialismus und Ideen für die zukünftige Gestaltung der Welt beschäftigt. Dass Mbembe die Eröffnungsrede zu Karps letztem Programm hält, erscheint also logisch. Nun geht es aber nicht um die Inhalte, die der Historiker und Politikwissenschaftler vertritt, sondern um seine Person. Mbembe soll die israelkritische Bewegung BDS unterstützt haben, indem er vor 10 Jahren eine Petition unterschrieben hat. Darin wurde die Universität von Johannesburg, also nicht die Hochschule, an der Mbembe lehrt, aufgefordert, die Zusammenarbeit mit der Ben-Gurion-Universität in Israel abzubrechen. Auf Nachfrage erklärte Achille Mbembe, er habe keine Verbindung zum BDS und gehöre keiner Interessengruppe oder Organisation an. Vor 2 Jahren hatte sich auch die Band Young Fathers, die bei der Ruhrtriennale auftreten sollte, vom BDS klar distanziert. Das kühlte die Debatte aber nicht ab. Das scheint auch jetzt der Fall zu sein. Die Leute, die sich damals an Stefanie Karp festgebissen hatten, schärfen nun wieder die Zähne. Das sind vor allem der kulturpolitische Sprecher der FDP im NRW-Landtag, Lorenz Deutsch, und der Journalist Stefan Laurin vom Internetportal Ruhrbarone. Der Landtag hatte 2018 beschlossen, dass Einrichtungen des Landes der BDS-Kampagne keine Räume zur Verfügung stellen dürfen. Die Ruhrtriennale wird zu einem großen Teil vom Land finanziert. Stefanie Karp hingegen hält daran fest, dass Achille Mbembe die Festivalrede halten wird. Sie verweist nicht nur auf seine viel diskutierten Bücher und die Auszeichnungen, sondern auch auf eine Rede, die Mbembe vor einem Jahr im Düsseldorfer Schauspielhaus gehalten hat. Das wird übrigens auch zur Hälfte vom Land NRW getragen. Damals hat nur niemand nachgestochert. Es scheint also klar, dass es doch nicht um die Person Achille Mbembe geht, sondern um den vor 2 Jahren ausgebrochenen und schon damals völlig übersteigerten Kleinkrieg zwischen Stefanie Karp und Teilen der Landespolitik. Schaden nehmen dabei alle. Die Ruhrtriennale, das Land und vielleicht auch Mbembe, der die Proteste gegen ihn eine dumme und rassistische Diffamierungskampagne nennt. Ein zweiter Vorwurf gegen ihn lautet, er habe den Holocaust verharmlost, weil er in einem Aufsatz Israel als einen schlimmeren Apartheidsstaat als Südafrika bezeichnet hat. Dazu hat sich Mbembe bisher nicht geäußert. Stefanie Karp liest den fraglichen Aufsatz übrigens völlig anders. So ist die Ruhrtriennale, die Mitte August beginnen soll, nicht nur vom Coronavirus bedroht, sondern auch von einer ziemlich aufgeblasen wirkenden Debatte.
Neue Diskussion um die Ruhrtriennale, Stefan Keim berichtete.
Was mich tröstet.
Mein Name ist Burkhard Klausner. Und ich habe als kleinen Trost ein Gedicht von Friedrich Hölderlin mitgebracht. Es stammt aus dem Fragment Titanen und lautet so. Mich aber umsummet die Bienen. Und wo der Ackersmann die Furchen machet, singen gegen dem Lichte die Vögel. Manche helfen dem Himmel, diese siehet der Dichter. Gut ist es, an andere sich zu halten, denn keiner trägt das Leben allein.
In den vergangenen Tagen haben wir mehrfach über Friedrich Hölderlin gesprochen, aus Anlass seines 250. Geburtstages. Und nun hat der Schauspieler Burkhard Klausner Hölderlin zitiert in unserer kleinen, feinen Reihe »Was mich tröstet«. Morgen hören wir an dieser Stelle den Regisseur Hans-Werner Krösinger.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Bad Hersfeld hat die Theaterfestspiele im Sommer wegen der Corona-Krise abgesagt. Das teilte die osthessische Stadt mit. Bürgermeister Thomas Fehling bezeichnete die Absage als katastrophal für die Stadt. Die Festspiele seien ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Bad Hersfeld. Die 70. Jubiläumssaison sollte am 26. Juni mit der Uraufführung des Stücks »Der Club der toten Dichter« beginnen. Die Veranstaltungsbranche trifft die Corona-Krise insgesamt hart. Schon in 3 Monaten würde ein Schaden von rund 1,25 Milliarden Euro entstehen, sagte Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Veranstaltungswirtschaft im Deutschlandfunk Kultur. Er forderte vor allem eine bundeseinheitliche Lösung.
Wesentlichste kurzfristige Maßnahme für uns ist, dass wir nicht wieder einen solchen Flickenteppich bekommen, wie wir ihn gehabt haben. In Hamburg ist eine Veranstaltung nicht mehr zulässig, in Hessen aber doch, in München wieder nicht. Tourneen kann man so gar nicht planen. Das wird nicht gehen. Wir hoffen uns wirklich, dass hier Föderalismus hin, Föderalismus her, der Bund mit den Ländern gemeinsam eine Entscheidung erarbeitet, die dann auch gemeinsam getragen wird.
Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Veranstaltungswirtschaft. Auch das renommierte Theaterfestival in der südfranzösischen Stadt Avignon ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Festivalorganisatoren verwiesen auf die jüngste Fernsehansprache von Präsident Macron. Dieser hatte angekündigt, dass große Festivals frühestens wieder ab Mitte Juli stattfinden könnten. Ebenfalls betroffen ist das 73. Festival von Cannes, das eigentlich vom 12. bis 23. Mai an der französischen Riviera laufen sollte. Angesichts der Gesundheitskrise könnten die Filmfestspiele nicht wie ursprünglich geplant stattfinden, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter. Es würden nun Optionen geprüft, das Festival auf die eine oder andere Art durchzuführen. Der ehemalige Geo-Chefredakteur und langjährige Moderator der NDR-Talkshow Hermann Schreiber ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren in der Nacht zu Ostersonntag gestorben, bestätigte ein Sprecher des Hamburger Verlagshauses Gruner und Jahr unter Berufung auf die Angehörigen. Der aus Ludwigshafen stammende Schreiber begann seine Karriere mit dem klassischen Einstieg über ein Volontariat beim Staatsanzeiger für Württemberg-Baden. Anschließend ging er zur Stuttgarter Zeitung und wechselte 1964 zum Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Für eine Reportage über den Vietnamkrieg wurde Schreiber 1966 mit dem Theodor-Wolff-Preis bedacht.
Heute hören wir in der kleinen Serie unseren Kritiker Ingo Arendt.
Mein Kunstwerk der Stunde ist ein Objekt. Es sind die 2 Handschuhe, die Merit Oppenheim 1985 als Edition von 150 Exemplaren schuf. 2 nebeneinander liegende Handschuhe aus grauem Ziegenleder. Auf deren Rücken sind ganz fein in rotem Siebdruck die Adern ihrer eigenen Hände aufgebracht. Die Arbeit ist nicht so bekannt wie die Kaffeetasse, die sie 1936 mit Pelz überzog. Sie demonstriert aber einmal mehr, wie Oppenheim es geschafft hat, das Leblose zu animieren und rätselhaft aufzuladen. An die Schutzhandschuhe, mit denen wir uns heute vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen versuchen, hatte sie vor 35 Jahren natürlich nicht gedacht. Aber jetzt wirken diese Handschuhe wie Symbolbilder für die Kontaktpanik in der Pandemie. Der Surrealismus solle die Menschen umhüllen wie ein Handschuh die Hand. Das hat einmal der Großmeister der Surrealisten André Breton geschrieben Und auch mit ihrer Arbeit führt Oppenheim nun in das Reich des Unterbewussten, als sie das Innere nach außen kehrt, den verletzlichen Körper aus Fleisch und Blut hervorholt, den eben keine Schutzhülle vergessen machen kann. Handschuhe sind ein Symbol des Schutzes. Die roten Linien auf der Arbeit lesen sich aber auch wie das Kapillarsystem der Infektionen, das inzwischen die ganze Welt durchzieht. Vielleicht war es ja kein Zufall, dass die Künstlerin die Arbeit im Jahr ihres Todes geschaffen hat. Für mich zeigen Merit Oppenheims Handschuhe die offenen Adern der Zivilisation.
Kunst im Augenblick heute, Ingo Arendt über Handschuh von Merit Oppenheim. 1977 sind zwei Raumsonden ins All gestartet, Voyager 1 und Voyager 2. Das sind interstellare Raumsonden, die auch Datenplatten an Bord hatten mit Botschaften an Außerirdische. 2012 und 2018 haben die Sonden das Sonnensystem verlassen. Unvorstellbare Entfernungen haben sie zurückgelegt. Keiner weiß, ob jemals Außerirdische die Datenplatten finden und auswerten können. Spekulationen aus unserer kleinen Erdenperspektive. Morgen werden wir hier im Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel senden, das ein bisschen mit dieser Idee spielt. Die Kontaktaufnahme mit Außerirdischen. Die besten Sprüche aller Zeiten. Ein Konversationsstück für außerirdische Intelligenz. Das ist der Titel dieses Hörspiels von Michel Descartes.
Am Samstag? Ja, ich weiß auch nicht. Klar, warum nicht?
Freitagabend habe ich meistens Zeit.
Ja, okay.
Ja, cool. Wow, du siehst ja... das ist die neue Brille, ich weiß.
Ich brauchte dringend mal einen Tapetenwechsel.
Porto soll toll sein im Mai. Ich habe mir dort eine kleine Wohnung gemietet.
Also ich finde, 29 ist das perfekte Alter. Da hat man schon alles erlebt und hat noch alles vor sich.
Manchmal fühle ich mich so einsam, weißt du?
Manchmal bin ich schrecklich allein.
Ich schlafe in letzter Zeit auch wieder schlecht. Manchmal gar nicht.
Sag mal, darf ich dir ein Geheimnis verraten?
Ja klar, sag. Was ist denn?
Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber... Also, ich habe jemanden kennengelernt.
Ihr Name ist Blomdahl. Dr. Astrid Blomdahl. Du solltest sie mal anrufen, sie ist meine Analytikerin.
Wir haben uns zufällig an der Kinokasse getroffen und dann ist das einfach passiert.
Ein Auszug aus dem Hörspiel Die besten Sprüche aller Zeiten von Michel Descartes. Er ist ein Theater- und Hörspielautor, Jahrgang 1987. Sein Stück Jonas Jago wurde 2012 beim Berliner Theatertreffen mit dem Förderpreis für neue Dramatik ausgezeichnet. 2018 erschien sein erster Roman 1000 deutsche Diskotheken. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Descartes, schönen guten Abend.
Guten Abend, servus.
Das, was wir da gerade gehört haben in diesem kurzen Ausschnitt, zieht sich praktisch durch das ganze Stück durch. Kurze Sätze, einfache Botschaften, wiederholt, leicht verändert. Und trotzdem entsteht ja sowas wie eine kleine Handlung. Was entwickelt sich denn da im Laufe dieser 55 Minuten?
Na, entwickeln tut sich eigentlich nichts, jedenfalls keine lineare Handlung oder kein psychologisches Spiel. Es ist eher ein Sprechstück, dem wir lauschen dürfen. Vielleicht in der Tradition des jungen Peter Handke, wenn man den Namen noch sagen darf, in der Öffentlichkeit. Aber wir haben es ja gerade gehört und es geht um fünf Leute, junge Mitteleuropäer, würde ich sagen, die in verschiedenen Konstellationen immer wieder aufeinandertreffen.
Aber es geht zum Beispiel los. Am Anfang sagen sie in allen Varianten, ich liebe dich und sie gestehen sich ihre Zuneigung und dann irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo sie sagen, ich hasse dich, ich will dich nicht, ich kann dich nicht mehr sehen.
Ja genau, es fängt an mit ich liebe dich. Ich finde, das ist auf jeden Fall der beste Spruch aller Zeiten und der wird auch in verschiedenen Variationen immer wieder wiederholt von den verschiedenen Sprechern und natürlich ist ich hasse dich auch ein Teil von dem Satz, ich liebe dich. Insofern darf der nicht fehlen. Denn bei dieser Sprachdatei, die ins Weltall rausgeschickt wird, das ist auch im Prolog zu hören, möchte man auch eben die kritischen Aspekte der menschlichen Spezies durchaus nicht vergessen.
Und dann gibt es das große Thema Einsamkeit auch. Alle Menschen sind ja, diese fünf, die sind irgendwie alle bei sich, kommen auch irgendwie nicht wirklich über sich hinaus. Sie sprechen zwar immer oder versuchen mit anderen zu sprechen, aber dann die Einsamkeit. Und Einsamkeit klingt ja in diesen Tagen ja sehr aktuell.
Ja, total. Ich habe mir das Hörspiel gerade auch nochmal neu angehört, als ich hier ins Studio gekommen bin. Und ich dachte auch, jetzt in dieser ganz neuen Situation bekommen viele Sätze eine ganz andere Bedeutung. Oder es lädt sich auf einmal ganz anders auf, vielleicht tatsächlich existenzieller, als es vielleicht sogar gedacht war, vor noch ein paar Monaten oder Wochen, wo wir das aufgenommen haben.
5 junge Menschen, 3 Frauen, 2 Männer. Was interessiert uns an diesen Menschen? Was macht die interessant?
Was macht die interessant?
Sind die verschroben? Sind die sehr eigen?
Ich weiß es nicht. Ich finde die als Figuren auch gar nicht so interessant, beziehungsweise das Hörspiel funktioniert auch jetzt auch gar nicht figürlich oder dass man den Charakteren folgen möchte in ihrer Geschichte. Ich glaube, das Hörspiel funktioniert auf einer sprachlichen Ebene und auf einer situativen Ebene, denn es geht um die verschiedenen Situationen, die immer wieder durchgespielt werden und in denen wir uns eben hoffentlich auch alle erkennen.
Aber es gibt natürlich schon sowas wie Rollen, auch wenn ich das richtig gehört habe. Da
ja.
gibt es eine Frau, die wahnsinnig gerne spielt. Man könnte sie auch als spielsüchtig bezeichnen.
Ja,
dann
genau.
gibt es einen Mann oder einen dieser Jungen, der eine ziemlich dominante Mutter hat.
Absolut, das stimmt. Vielleicht haben Sie recht und es ist eine Zwischenform. Es ist auf der einen Seite ein Sprachstück, aber ja, es sind natürlich auch Figuren, die haben alle Namen. Die heißen Anouk und Felix, Juan und Cecile und ja, die haben auch alle Charaktereigenschaften, aber es hält sich immer die Schwebe, beziehungsweise ich glaube, man muss das Stück mehrfach hören, um wirklich hinter das komplexe Beziehungsgeflecht zu kommen und wirklich genau zu wissen, wer mit wem in welcher Verbindung steht und so weiter.
Aber man kann es natürlich auch nur einmal hören und hat trotzdem sehr viel davon. Also man muss es nicht knacken, das ist jetzt nicht kein Rätsel.
Nee, man muss
es nicht
knacken,
Stück.
Aber ich empfehle es natürlich
und vor allem,
allen 7 oder 8 Mal zu hören.
Ah ja, mindestens, ja.
In der Mediathek dann.
Aber es ist vor allem auch ein Stück, in dem ziemlich viel Humor vorkommt.
Ja, das lässt sich ja irgendwie jetzt selber immer nicht so richtig beurteilen, ob es dann einen Witz hat oder nicht, aber freut mich natürlich, wenn Sie das fanden. Danke.
Es entwickelt so einen eigenen Drive.
Ja.
Und aus der Situation heraus entstehen manche Konstellationen, die wirklich frappieren, überraschen.
Genau, und das ist natürlich auch so ein bisschen der Reiz gewesen, dass man diese verschiedenen Sprüche gegeneinander schneidet und vor allem aus dem Kontrast Überraschendes und Neues passiert. Ja.
Hedegaard, Sie haben dieses Stück jetzt explizit fürs Hörspiel entwickelt. Was reizt Sie an so einer Hörspielarbeit? Und an so einem Hörspieltext, der dann zum Hörspiel wird, zur radiophoner Kunst?
Was mich daran reizt, ist erstens die sehr, sehr tolle, angenehme Produktion, die dahinter steht. Also tatsächlich, finde ich, sind die Produktionsbedingungen im Hörspiel um ein Vielfaches angenehmer als im Theater zum Beispiel. Also das war auch diesmal irgendwie eine tolle Zeit, in der wir das aufgenommen haben, weil man mit einem sehr kleinen, intimen Team arbeitet, weil man eine große künstlerische Freiheit aber trotzdem hat. Das unterscheidet es vielleicht von der Filmproduktion. Man kann total rumspinnen und hat trotzdem dieses tolle Medium, mit dem man den ganzen deutschsprachigen Raum erreicht und der jetzt vielleicht auch in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, nochmal eine neue Bedeutung erfährt.
Nochmal zurück zu dem Titel, die besten Sprüche aller Zeiten. Haben Sie sich diese Sprüche ausgedacht oder sind die von Zeitgenossen abgehört?
Ja, die habe ich mir natürlich abgehört von einigen Zeitgenossen. Und wie ich schon gesagt habe, der beste Spruch aller Zeiten ist ja meiner Meinung nach, ich liebe dich, aber es sind noch ein paar andere gute Sprüche drauf auf dem Hörspiel. Zum Beispiel, kannst du mir 50 Euro leihen oder kannst du mir vielleicht 200 Euro leihen oder könntest du mir 9000 Euro leihen oder Entschuldigung, ich wusste nicht, dass die Pistole geladen ist. Das sind einige der besten Sprüche aller Zeiten.
Und diese besten Sprüche aller Zeiten, die sind morgen zu hören. Dieses Hörspiel von Michel Descartes. Die Ursendung im Deutschlandfunk Kultur, 22.03 Uhr. Herr Descartes, Dankeschön.
Vielen Dank.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. 3. Staffel.
Gerade haben wir über ein Hörspiel gesprochen. Jetzt werden wir ein kurzes Hörspiel hören. Und zwar ein Hörspiel des Theaterkollektivs Freundliche Mitte. In 5 Folgen in dieser Woche werden 5 unterschiedliche Orte hier in Fazit gemeinsam begangen und kartiert. Heute, jetzt geht's vorwärts. Das Thema, der Entwurf einer Weltkarte.
Common Grounds. Servus Welt, sagt der Mensch. Er beugt sich über Karten und wühlt sich da rein. Er betrachtet das Weltgeschehen und gräbt sich drin ordentlich ein. Er stellt sich in die Mitte, weil wenn man eine Mitte hat, das ist schon was Schönes. Wenn man eine Mitte ist, ja, das ist schon was. Aus dem Zentrum schaut er in die Welt, die er um sich verteilt wie ein ziemlich glänzender, ziemlich gleißender, ziemlich radikal beschränkter Gott. Ein ziemlich radikal beschränkender Gott. Na, aber irgendjemand muss ja was beschränken, damit das nicht ausufert. Irgendwas muss man ja beschränken, wenn man nicht plötzlich selbst ganz standplatzlos sein will. Karten, sagt der Mensch, die sind ja immer schon ein Dokument der Macht gewesen. Karten sind ja immer schon Geschichten gewesen. Die sind ja immer schon Geschichtsgemälde gewesen, in denen sich das Wissen einer Zeit verbindet.
Die Weltkarte mit vielleicht mit Leitern verbunden, wie Brücken, aber zum Raufklettern und wieder runterklettern.
Fangen wir in unserer Betrachtung ganz oben an. Zu Kopfe liegen das Paradies und die Weltströme. Darunter ziemlich groß dann das Gebet des Kartengotts, das sogenannte ziemlich gut Vertraute. Karten, sagt der Mensch, die sind ja immer schon ein Dokument der Welt gewesen, so wie ich sie haben will. Hallo, Solidarität, sagt der Mensch. Hallo, hallo.
Ja, also man sieht da verschiedene Wege. Ja, Würfel auf jeden Fall. Ich bin noch in demselben Konzept wie ein Brettspiel. Aber in welcher Richtung man sich bewegt, kann man selbst entscheiden.
In Farbsystemen, also so wie es beim Wandern ist, ein gelber Weg oder die rote Wanderroute oder...
Ziel des Spiels ist es, Erfahrungen zu sammeln.
Auch ein bisschen die Landschaft, wo die höheren Hügel oder Berge sind, Seen.
Hindernisse überwinden.
Raststationen.
Eckig.
Wo man dann Halt machen kann.
Nicht wie ein Brettspiel aufgeteilt ist, alles gleich.
Folge 1. Jetzt geht's vorwärts. Ich stehe in der Stadt und schaue ins Bekannte. Die Stadt klappt jeden Morgen um mich rum, rempelt, rumst in mich rein. Ich laufe immer dieselben Wege, weil ich da nicht denken muss. Zieh eine Karte und kipp das Haus auf. Geh rein in die Innenwelt, die nicht deine ist. Schau in den Verbund, in dem keiner redet, oder ins Alleinsein, das genauso gewöhnlich ist wie du, wenn du morgens in den Kaffee holst. Jogg eine Runde gegen die Angst. Überspring 3 Felder, weil du ziemlich sportlich bist. Kauf dir keine Einkaufsstraße, aber wähl dir ordentlich was zusammen. Die Freiheit, die du meinst, türmt sich im Regal. Das Regal kippt und du kannst dich wieder nicht entscheiden in der wunderbaren Welt der Möglichkeiten. Deine Freiheit bestimmt nicht, die bestimmt nicht. Die wählt sich lieber was aus, denkt sich lieber nichts aus. Das war ja einfach.
Man kann sich alleine bewegen, kann aber auch in Gruppen eine Aufgabe erfüllen.
Die sind aber nicht regelmäßig aufgeteilt, sondern das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es da auch Strecken dazwischen, wo es ein bisschen länger dauert, dass man da hinkommt. Da muss man erst einen Fluss überqueren und dann noch über einen Berg oder so. Und dann erst am Berg oben hat man dann eine Hütte, wo man dann Rast machen kann.
Schau in die Stadt, zieh eine Karte, mach 3 Schritte zurück. Da stehst du die ganze Zeit in der Gemeinschaft drin und denkst dir, dass es das jetzt irgendwann auch war mit den Geschichten, die sich ständig selbst rechts überholen. Der Patriot schreit, mir san mir! Oder schreibt Beschwerdebriefe zur Lage der Nation, zur Narration der Nation. Und er trampelt durch die Fiktion der Nation, tritt sie so breit, bis daneben nichts mehr Platz hat, aber ziemlich viel darunter. Naja, da stehst du also in der Gemeinschaft drin, im identitären Zugehörigkeitsgebrüll und fühlst dich irgendwie erhaben, weil du den Unterschied gerafft hast zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Reicht dir auch irgendwie, oder? Oder? Oder nicht? Fühlst dich erhaben, weil du denken kannst, dass es jetzt mal reicht mit dem willkürlichen Dauerausschluss, weil du denken kannst. Glückwunsch, sagst du, darauf einen Gute-Laune-Tee. Der Tee sagt, lebe, als wäre jeden Tag dein letzter und nach den Sauereien sauber machen, dass da nichts zurückbleibt. Ich frag mich, wer räumt mal sich weg, damit endlich wer anderes was sagen kann? Oh, ein Vogel. Geh raus. Common Grounds von Freundliche Mitte. Text Gerhild Steinbuch, Musik Bernhard Fleischmann, Regie Feline Rinnert, Sprecherin Katharina Bach, Interviews Pega Gafari, Anna Starzinger.
Jetzt geht's vorwärts, das Theaterkollektivs Freundliche Mitte im Rahmen unserer Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Noch haben wir, wie wir allenthalben erinnert werden, nicht einmal den Höhepunkt der Corona-Krise erreicht. Und doch geht es schon um die Lehren, die daraus zu ziehen sein werden. Und das ist gut so. Auch wenn vielleicht nicht jede Antwort, die jemand gibt, weil ein anderer ihn gefragt hat, gleich wichtig ist. So gibt sich Dina Riese in der Taz ordentlich genervt von der letzten Stellungnahme der Leopoldina zum Corona-Lockdown. Die sei voll mit offensichtlichem und vielen Lücken. Wir alle kennen ihn, lästert Riese, diesen einen Typen, den es in jeder Konferenz gibt und der sich am Ende meldet, wenn schon alles gesagt ist, aber eben noch nicht von ihm. Dieser Typ, der dann alles das noch einmal von vorne referiert. Diesen Typen gibt es offenbar auch als Akademie und er heißt Leopoldina. Wir müssen, findet Riese, endlich anfangen, diejenigen Stimmen zu hören, die wir sonst gerne überhören. Doch dafür müssten wir aufhören, aus Gewohnheit immer weiter die zu fragen, die wir sowieso immer fragen. Und die Dauergefragten müssten aufhören, aus Gewohnheit immer Antworten zu geben, selbst wenn sie schlicht nichts Substanzielles beizutragen haben. Das ist als generelles Statement absolut korrekt und gehört unbedingt mit in die Nachbesprechung. Jedem von uns fallen dazu Namen ein. Aber es sitzen eben auch in der Leopoldina einige der Stimmen, die Dina Riese meint, wie ein Blick in die Süddeutsche zeigt, wo Christoph Rosol, Jürgen Renn und Robert Schlögl, Co-Autoren einer der Ad-Hoc-Stellungnahmen der Leopoldina zu Corona, schon mal weiterdenken und uns aufrütteln, warum gerade jetzt die Zeit ist für verstärkten Klima- und Artenschutz. Demnach zeichnet sich immer deutlicher ein direkter Zusammenhang zwischen Gesundheits-, Klima- und Biodiversitätskrise ab. Eine wesentliche Ursache für den in den letzten Jahrzehnten beobachteten Anstieg von neuen, zwischen Tier und Mensch übertragenen Infektionskrankheiten ist die rasant voranschreitende Zerstörung von Lebensraum von Wildtieren. Tatsächlich, so der wenig tröstliche Hinweis, schlummern noch tausende weiterer bisher unbekannter Viren in der Tierwelt und warten nur auf das Überschreiten der Artengrenze. Immerhin, neue Konzepte in der Gesundheitsforschung tragen dem Umstand des elementaren Zusammenhangs zwischen Tier, Umwelt und menschlicher Gesundheit bereits Rechnung. Es entsteht eine Art Geoanthropologie oder Erde-Mensch-Wissenschaft des Anthropozäns. Erst einmal aber gilt es, so die drei Autoren, das Trauma einer über Generationen nicht dagewesenen Störung der gesellschaftlichen Interaktion zu bewältigen. Die Kulturpresseschauen dieser Wochen sind genau besehen nichts anderes als Protokolle entsprechender Bewältigungsstrategien. Ob es ein Andreas Kilb ist, der bei einem virtuellen Museumsbesuch für die FAZ feststellt, wie an die Stelle des eigenen Schauens in der Netzwelt ein Roboterblick tritt. Oder ob es Redaktionen sind, die nach Texten fahnden, aus denen sich Hoffnung schöpfen lässt und immer wieder fündig werden. Im Tagesspiegel empfiehlt Christian Schröder einen Klassiker des Eingesperrtseins, Henri Mazer de Latudes 35 Jahre im Kerker von 1790. Ein bemerkenswerter Bericht darüber, was ein Mensch auszuhalten vermag und zu welchen Höhenflügen die Fantasie selbst noch in der Ausnahmesituation beinahe totaler Isolierung imstande ist, wie Christian Schröder bemerkt. Während der Tagesspiegel diese Empfehlung unter dem allgemeinen Rubrum Zeit zu lesen annonciert, findet die Süddeutsche spezifischer, es sei Zeit, historische Briefwechsel zu lesen, etwa den zwischen Sophie Scholl und ihrem in Stalingrad kämpfenden Freund Fritz Hartnagel. Räumliche Entfernung fühlt sich heute vielleicht überwindbarer an als vor 80 Jahren, resoniert Agnes Strigan mit Blick auf WhatsApp, Facebook und Snapchat. Einen Brief in der Hand zu halten, meint sie, ist trotzdem etwas anderes. Tja, die Sehnsucht nach dem analogen Menschen, das ist die aus Fleisch und Blut, erwächst immer drängender aus der Einsamkeit. So bemerkt auch Andreas Kilb auf seinem virtuellen Museumsbesuch, manchmal erscheint auf den Raumansichten unverhofft ein Museumsbesucher. Dann erkennt der Flaneur, ebenso überrascht wie getröstet, dass er auch in der vollkommensten aller virtuellen Museumsrealitäten nicht gänzlich allein ist.
Hans von Trotha mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.